Hallo Tui, ich reise gerne und oft auch mit euch, aber eine Sache beschäftigt mich schon länger. Warum schickt ihr so viele Lebensmittel an abgelegene Reiseziele? Besonders auf Inseln frage ich mich immer wieder, ist es wirklich nötig, Obst, Gemüse oder sogar Fleisch aus der ganzen Welt zu importieren? Wäre es nicht viel sinnvoller, für das Klima und die lokale Gemeinschaft viel enger mit lokalen Produzenten zusammenzuarbeiten? Liebe Grüße, Shahin.
Gutes Essen gehört zu den wichtigsten Dingen im Urlaub, also zumindest für mich. Und ja, das schließt definitiv saftige Tomaten und frisches Obst auf abgelegenen Inseln mit ein. Ich bin Rebecca und abgesehen davon, dass ich sehr gerne esse, arbeite ich seit letztem Jahr bei der TUI. Und in diesem Podcast will ich herausfinden, ob TUI die Herausforderungen rund um Nachhaltigkeit wirklich angeht.
Da sind wir dran, oder? Ein TUI-Podcast über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens.
Und jetzt bin ich auf Kreta, einer Insel, die für ihre Strände, Sonne und Olivenöl berühmt ist. Und in den Hügeln hier wachsen Kräuter, Zucchini und Tomaten. Und trotzdem trifft ihr einen Kritikpunkt, den Shahin eben gemacht hat, ziemlich gut zu. Vieles von dem Essen, das in den Hotels hier auf den Tisch kommt, wird importiert. Und für mich ergibt das ehrlich gesagt relativ wenig Sinn, besonders für das Klima und auch für die Menschen, die hier leben. Und deshalb bin ich heute an einem ganz besonderen Ort, einem landwirtschaftlichen Betrieb, nämlich der Scalani Regenerative Farm. Dieser Hof, der ist versteckt in den Hügeln außerhalb von Heraklion und ich treffe hier jemanden, der die Art und Weise, wie Gemüse angebaut wird, ziemlich revolutioniert. Und zwar schon jetzt. Er heißt Nikiforos Steyakakis und ist der Chief Operating Officer, also quasi der Manager für alles, des Vereins Sustainable Food Destination. Hey Nikiforos, danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Hallo Rebecca, sehr gerne.
Dein Verein Sustainable Food Destination, der unterstützt lokale LandwirtInnen dabei, Lebensmittel nachhaltiger anzubauen und direkt an Hotels zu liefern. Das ist Teil des TUI Field to Fork Programms, das durch die TUI Care Foundation ermöglicht wird. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Erstmal vielleicht, wo sind wir denn hier überhaupt? Ich sehe ein total schönes Bauernhaus, Bäume, eine Wiese und dort drüben ganz, ganz viel Grün. Was ist das hier eigentlich?
Also wir sind hier nur so 15 Minuten von Heraklion entfernt auf einem Hof, wo wir zeigen, wie regenerative Landwirtschaft funktioniert. Also wie wir anders anbauen und wirtschaften können. Unser Ziel ist einfach, weiter Lebensmittel zu produzieren, aber ohne uns selbst oder die Umwelt oder am Ende auch die Verbraucher zu belasten.
Okay, jetzt bist du schon mittendrin im Thema. Auf dem Weg hierher, da habe ich total viele landwirtschaftliche Flächen gesehen. Grüne Wiesen, Felder und auch ganz viele Hotels. Stimmt es denn, dass ein großer Teil der in den Hotels servierten Lebensmittel und vielleicht sogar alles, was hier in den Regalen steht oder ein großer Teil davon, woanders herkommt?
Ja, ein ziemlich großer Teil der Lebensmittel kommt tatsächlich aus anderen Regionen. Auf Kreta sind Gemüse und manche Fleischsorten oft lokal, aber das lokale Angebot reicht oft einfach nicht aus, um den Bedarf der Touristen während der Saison zu decken. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich nicht, wo das Essen herkommt oder ob es eingeflogen wird. Viel wichtiger ist, wie es produziert wird. Das ist eigentlich der Kern des Problems.
Okay, das klingt, als würde da noch eine Menge mehr dahinter stecken. Wir stehen hier direkt neben den Feldern, das hast du vorhin erwähnt. Aber ich muss sagen, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Feld für mich. Also nicht die Felder, die ich gewohnt bin. Ich komme ja aus Deutschland, bin in Niedersachsen aufgewachsen, auf einem kleinen Dorf und da gab es überall Landwirtschaft. Und ich kenne Landwirtschaft so, dass ein Feld, das ist eine offene Fläche mit ganz ordentlichen Reihen, da stehen gepflanzte Pflanzen und dazwischen drin, da ist einfach nur Erde. Aber das hier ist alles anders. Können wir da vielleicht mal näher rangehen?
Mhm, warum nicht?
Okay, also wir stehen hier jetzt neben etwas, das ist viel grüner als all die Felder, die ich von zu Hause gewohnt bin und vor allen Dingen auch viel wilder.
Das liegt daran, dass wir hier regenerative Anbaumethoden nutzen. Das bedeutet also, dass wir den Boden so behandeln, dass er sich von selbst erneuern kann, anstatt ihn auszubeuten. Eines unserer Hauptziele neben der Produktion gesunder, nährstoffreicher Lebensmittel ist es, die Umwelt zu schützen, auf die wir für die Produktion ja angewiesen sind. Der Boden bleibt immer bedeckt und wird nicht gepflügt und wir setzen auf eine Vielfalt an Pflanzen, die den Boden gesund halten. Im Gegensatz zu konventionellen Feldern, die regelmäßig umgepflügt werden und oft nur eine einzige Pflanze haben, fördern wir hier die Biodiversität und die Bodenfruchtbarkeit.
Okay.
Wir setzen hier voll auf Biodiversität, also Artenvielfalt. So ein bedeckter Boden, der ist lebendig, da wimmelt es nur so von Mikroorganismen. Und das ist wichtig, weil genau diese Vielfalt uns hilft, gesunde, schmackhafte und vor allem nährstoffreiche Lebensmittel anzubauen.
Okay, also ich glaube auch, das ist wirklich der größte Unterschied, ist dieser bedeckte Boden. Also meine Oma, die wird die Krise kriegen und die wird direkt anfangen, alle Unkräuter rauszureißen, weil man eben den Boden nicht sieht. Es ist wirklich alles grün. Aber ich gucke mal ein bisschen genauer hin. Also ich kann auch schon viel erkennen, was man essen kann. Also ich sehe Kohl, Petersilie, da ist eine Zwiebel. Es ist wirklich ein Mix aus allem. Und normalerweise sieht man auf einem Feld nur eine einzige Pflanzenart, also nur Zwiebeln oder nur Kohl.
Ja, ich verstehe, dass diese Anbauweise chaotisch wirken kann, aber das hier ist ein Anbaumodell, das theoretisch die Welt ernähren könnte. Also es bringt genauso viel Ertrag wie die konventionelle Landwirtschaft. Manchmal sogar mehr und wir brauchen weniger Ressourcen dafür, aber bekommen am Ende gesündere und leckerere Lebensmittel raus.
Okay, also ich bin ja hierher gekommen und dachte, es geht nur darum, Lebensmittel direkt neben den Hotels anzubauen. Und jetzt erklärst du mir, nee, es geht um viel mehr. Zum Beispiel um regenerative Landwirtschaft, die dein Verein ja auf mehreren griechischen Inseln fördert. Aber dieses Feld hier, vor dem wir stehen, das ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld. Und das kann doch niemals alle Menschen hier ernähren.
Nein, alleine dieses Feld kann das natürlich nicht schaffen, aber deswegen arbeiten wir hier mit einer ganzen Gruppe von Landwirten und Landwirtinnen zusammen. Wir unterstützen dabei, auf regenerative Anbaumethoden umzustellen und ihre Produkte landen dann in den Lieferketten der Hotels und in Lebensmittelproduktionsstätten, die Teil des Programms sind. Aber es geht nicht nur um Anbau, wir schulen auch Hotelarbeiter und Mitarbeitende in den Unternehmen und organisieren Verkostungen direkt an den Hotels. So zeigen wir den Gästen, was hier passiert und warum das wichtig ist, was wir tun.
Okay, also TUI Field to Fork, das ist nicht einfach nur ein Lieferkettenprojekt. Da geht es um Bildung und dass alle Akteure auf den Inseln so vernetzt werden. Und ganz ehrlich, ich finde, das klingt ziemlich cool. Ich frage mich natürlich aber, wenn das hier so gut funktioniert, warum machen denn das nicht alle Reiseziele?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Die meisten Menschen sind nicht besonders begeistert von Veränderungen. Wenn sich erstmal eine bestimmte Denkweise etabliert hat, dann ist es echt schwer, die wieder aufzubrechen.
Ja, ich muss sagen, das verstehe ich ziemlich gut. Ganz ehrlich, wenn ich Landwirtin wäre und plötzlich kommst du um die Ecke und sagst, hey, schmeiß alles über Bord, was du jemals gemacht hast, ich habe die Lösung, dann muss ich sagen, wäre ich auch nicht so begeistert. Wie gehst du denn damit um?
Ja, also wie bei jeder Veränderung kann man nicht einfach rausgehen und den Leuten was predigen. Stattdessen fängt man eher damit an, Menschen zu finden, die offen dafür sind, mal was Neues auszuprobieren. Mit denen arbeitet man dann zusammen und unterstützt sie, zeigt ganz konkrete, sichtbare Beispiele, was besser wird, was sich verändert und warum es sich lohnt, mitzumachen.
Okay.
Und dieses Beispiel spricht halt für sich.
Also ihr sucht nach Beispielen.
Und wir schaffen Beispiele.
Okay, das klingt ziemlich überzeugend. Ehrlich gesagt, das ist ein ziemlich guter Ansatz. Mich hast du auf jeden Fall an Bord. Ich habe erkannt, es geht nicht nur darum, wie weit die Lebensmittel transportiert werden, sondern eben auch darum, wie sie produziert werden. Und ich glaube, für Kreta kann ich auf jeden Fall sagen, da sind wir dran. Danke, Nikiforos, für deine Zeit und alles Gute für deine Arbeit noch.
Danke dir, es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
Und jetzt will ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte eine noch abgelegenere Insel kennenlernen. Als nächstes geht's für mich deswegen auf die Kapverden. Das ist eine Inselgruppe vor der Küste vom Senegal. Wobei, vor der Küste ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Eigentlich sind die sehr, sehr weit draußen im Atlantik. Und ich will sehen, wie sie dort eigentlich ihr Essen anbauen. Und jetzt bin ich auf Sal. Sal ist eine der kapverdischen Inseln und hier ist es eine völlig andere Geschichte als auf Kreta. Sal liegt, klar, weit vom Festland, aber es ist einfach nochmal viel trockener. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, ist der Sand. Sand ist wirklich überall. Und klar, das macht wunderschöne Strände, aber für die Landwirtschaft ist es eine Katastrophe. Sand speichert kein Wasser, enthält kaum Nährstoffe und das macht es extrem schwierig, hier überhaupt irgendwas anzubauen. Und trotzdem leben hier über 35.000 Menschen und jedes Jahr kommen mehr als 500.000 Touristen auf diese Insel. Und all diese Menschen, Einheimische und TouristInnen, müssen ja essen. Aber wie baut man eigentlich Lebensmittel an einem Ort an, der so sandig ist wie hier und an dem es fast nie regnet? Also es gibt eine Regenzeit, aber ich habe gehört, dass die gerade mal 5 Tage dauert. Und auf sowas kann man sich ja wirklich nicht verlassen. Aber es gibt einen Hof, der hat sich dieser Herausforderung gestellt. Das ist der Hof von Susanna Lobo. Und sie hat mich eingeladen, mich darauf mal umzuschauen. Danke, Susanna, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Also was ich hier sehe, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich von den Bauernhöfen, die ich in Nordeuropa kennengelernt habe, so gewohnt bin. Vielleicht kannst du mir mal helfen dabei, das zu erklären. Also wir stehen hier vor ganz vielen Tischen. Das sind so zwischen 50 oder 100 Tische. Die sind ungefähr so hoch wie so eine Küchentheke. Und auf diesen Tischen sehe ich lange geschlossene Kanäle. Und irgendwie, naja, also darauf wachsen Reihen und Reihen von Salat.
Das ist Hydrokultur.
Okay, Hydrokultur.
Ja, Hydrokultur. Wir verwenden vorgefertigte Kanäle. Das ist ein System, das für den hydroponischen Anbau entwickelt wurde.
Okay, das hydroponisch allein klingt schon ziemlich komplex. Also diese Kanäle, die sehen aus wie weiße Kästen und die haben sehr kleine Löcher. Und aus denen sprießt eben der Salat.
Ja, genau. Als erstes setzen wir die Samen auf ein Substrat, eigentlich ein Kokossubstrat. Und wenn sie groß genug sind, dann pflanzen wir sie in diese Kanäle um. Und in den Kanälen stehen sie dann im Wasser.
Okay, können wir einen von diesen Salatköpfen mal hochheben? Also Susanna, die hebt jetzt einen Salatkopf an und zieht ihn aus dem Kanal. Und was wir jetzt sehen...
Ah, guck dir mal die Wurzeln an. Sie brauchen keinen Boden, um zu wachsen, sondern wachsen direkt im Kontakt mit dem Wasser.
Okay, keine Erde in den Kanälen, sondern Wasser. Und klar, die Kanäle sind geschlossen, was bedeutet, dass das Wasser nicht verdunstet, richtig?
Genau, das ist ein geschlossenes System mit zirkulierendem Wasser. Wenn wir die Pflanzen hier im Boden anbauen würden, dann würde das Wasser einfach direkt versickern.
Klar, weil der Boden eben so sandig ist. Wenn man ihn bewässert, verschwindet das Wasser sofort. Ich muss ja sagen, ich bin keine Expertin für Landwirtschaft oder Hydrokultur im Speziellen. Aber Hydro, ich weiß, das heißt Wasser. Verbraucht das hier nicht super viel Wasser?
Naja, nicht wirklich, weil die Pflanzen nur das Wasser nutzen, was sie wirklich brauchen. Der Rest fließt zurück in einen Tank und wird da gefiltert und gereinigt und wieder mit Nährstoffen angereichert, bevor es dann wieder im System zirkuliert. Das Wasser wird also wiederverwendet. Bei normaler Bodenbewirtschaftung würde das Wasser einfach durchs Substrat sickern und verloren gehen.
Okay, verstanden.
Und auf die Art bauen wir ganz viele verschiedene Pflanzen an. Salat, Gurken, Zucchini, viele Gemüsesorten, sogar Erdbeeren.
Okay, also ich muss sagen, das ist echt beeindruckend. Aber die wichtigste Frage eigentlich, also Essen, das muss sehr gut schmecken. Das ist das Allerwichtigste, gleich nachdem man eben genug davon hat. Aber wenn die Pflanzen hier nur Wasser und Nährstoffe bekommen, aber wirklich gar keinen Boden, wirkt sich das nicht irgendwie auf den Geschmack aus?
Ja, probier gerne einfach selbst. Wir haben hier Erdbeeren und Rucola.
Okay, was ist das hier? Das ist Koriander, oder?
Ja, genau. Wir sagen dazu Salsa.
Okay, ich probiere mal hier so. Okay. Also was auch immer das ist, Salsa, Koriander, es ist definitiv lecker. Mich hast du überzeugt, ich kann es wirklich empfehlen. Es ist super frisch und intensiv, wenn man halt eben Koriander pur isst. Aber ich muss dich noch was fragen. Sal hat ja nicht nur Touristen und Touristinnen zu Gast, sondern hier leben auch Menschen das ganze Jahr über. Und wenn ich mich so umgucke, sehe ich vor allen Dingen Salat. Aber traditionell essen die Leute hier doch eher Reis, Bohnen und Fisch. Baut ihr denn hauptsächlich das an, was die TouristInnen wollen?
Nee, wir bauen nicht nur das an, was Touristen wollen. Es ist ungefähr 50-50. Die Hälfte geht an TouristInnen, die andere Hälfte produzieren wir für die einheimische Bevölkerung.
Okay, und ich habe gelesen, ihr beliefert so um die 15 Hotels mit Gemüse.
Fast, ja. Ungefähr 15 Hotels. Wir bauen aber auch Früchte an.
Okay, was denn zum Beispiel?
Ja, Zitronen, Papayas, aber die nicht mit Hydrokultur. Die werden mit Tröpfchenbewässerung angebaut.
Ah, okay. Das ist noch eine ganz andere Methode, die recht sparsam mit Wasser umgeht. Aber dabei stehen die Pflanzen eben in der Erde, wie das bei großen Pflanzen eben nötig ist. Und Sal, wie alle kapverdischen Inseln, die ist sehr weit weg vom Festland. Woher kommt denn der Rest der Lebensmittel? Also ich habe gehört, ihr seid eine der wenigen Farmen hier auf der Insel. Es gibt nur so 3, 4 oder 5. Und ich muss sagen, in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, da alleine gibt's mehr.
Ja, das stimmt. Die meisten Lebensmittel hier werden immer noch importiert. So ungefähr 80% sind importiert.
Okay, dann macht es auch total Sinn, dass ihr hier so viel Salat anbaut. Ich kann mir vorstellen, dass gerade der nach dem Transport, wenn er von woanders kommt, nicht mehr so lecker ist.
Ja, genau. Es ist nicht einfach, frische Produkte zu importieren.
Und ich denke mal auch nicht gerade billig.
Ja, genau. Der Preis ist viel höher, wenn man importiert.
Also Preis ist ja noch ein ganz anderer wichtiger Punkt. Die kapverdischen Inseln, das ist ja wirklich eine andere Geschichte als auf Griechenland oder in Griechenland. In den 60er und 70er Jahren gab es hier auf der Insel noch sehr viel Hunger. Die Leute hatten einfach nicht genug zu essen. Und euer Hof hilft also auch dabei, die Insel ein bisschen eigenständiger zu machen, oder?
Ja, genau. Das ist unser Ziel. Wir machen, was wir können, um die lokale Bevölkerung zu unterstützen. importierte Lebensmittel sind teuer und die meisten Leute hier auf den Kapverden haben einfach nicht so viel Geld. Und wenn wir es schaffen, hier vor Ort Lebensmittel anzubauen, die sie sich leisten können, dann ist das für alle besser.
Okay, ich finde, das macht total Sinn. Also ihr ernährt nicht nur die TouristInnen, ihr helft der ganzen Community. Ihr versucht so viel wie möglich hier vor Ort anzubauen, damit mehr Menschen lokale Produkte essen können und ja, eben weniger importiert werden muss. Also es wird generell frischer und gesünder, oder?
Ja, genau, frisch und gesund.
Und deshalb bin ich ja auch hier, weil dieses Projekt von der TUI Care Foundation unterstützt wird. Das ist eine unabhängige Stiftung und das Ziel dieses Projekts ist es, die lokale Lebensmittelproduktion zu fördern und mit dem Tourismus zu verknüpfen. Aber wenn ich das richtig verstehe, eure Mission, die ist viel, viel größer als nur der Tourismus, oder?
Ja, die ist viel größer.
Ihr habt vor ja nur 2 Jahren als ein kleines Unternehmen angefangen mit der Hydrokultur. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr denn jetzt?
Heute sind es so 25, 26, 50% Männer, 50% Frauen.
Okay, wow.
Und wir haben auch ein Programm namens Incubadora. Das ist wie ein Ausbildungsprogramm.
Okay, das heißt, ihr bildet auch andere LandwirtInnen aus.
Ja, genau. Wir bringen anderen Menschen bei, wie sie Hydrokultur und andere Anbaumethoden anwenden können.
Und wie läuft das dann ab? Also sind die anderen LandwirtInnen dann irgendwie daran überhaupt interessiert? Also ich meine auf einer Insel, auf der es nur an 5 Tagen im Jahr regnet. Es ist außerdem noch extrem windig und überall ist Sand. Da gibt es ja bestimmt Bedarf nach guten Ideen, oder?
Ja, genau. Sie sehen, wie es hier funktioniert und wir zeigen Ihnen die Ergebnisse und dann bringen wir es Ihnen bei.
Also ich stelle mir das echt hart vor, hier in diesen schwierigen Bedingungen einen Hof zu haben. Ich hoffe, diese Art der Landwirtschaft, die ihr hier führt, macht es wenigstens ein bisschen lohnender für euch.
Ja, wir arbeiten wirklich hart. Man setzt sich ein Ziel und verfolgt seinen Traum. Ich glaube wirklich, dass wir das schaffen können, langsam und mit Unterstützung, aber wir kriegen das hin. Wenn ich das hier schaffe, dann können das auch andere und sie können hier eine Menge Salat und Obst anbauen.
Okay, das macht auf jeden Fall Mut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du uns das alles erklärt hast. Ich habe nur noch eine letzte, aber sehr, sehr wichtige Frage. Was ist denn dein Lieblingsprodukt, das du hier anbaust?
Ich mag Salat, aber auch Früchte, also vor allem Bananen.
Bananen? Okay, ja, dann lass uns doch mal zu den Bananen gehen und eine essen.
Ja, let's go.
Okay, das war auf jeden Fall einer der leckersten Reisen, die ich seit langem gemacht habe. Und der Grund, warum ich überhaupt mich auf diese Reise gemacht habe, der war ja eine Kundenrezension vom Shahin. Und lass uns die doch nochmal anhören.
Hallo TUI. Ich reise gerne und oft auch mit euch, aber eine Sache beschäftigt mich schon länger. Warum schickt ihr so viele Lebensmittel an abgelegene Reiseziele? Besonders auf Inseln frage ich mich immer wieder, ist es wirklich nötig, Obst, Gemüse oder sogar Fleisch aus der ganzen Welt zu importieren? Wäre es nicht viel sinnvoller, für das Klima und die lokale Gemeinschaft viel enger mit lokalen Produzenten zusammenzuarbeiten? Liebe Grüße, Shahin.
Hey, Shahin. Lebensmittel und Nachhaltigkeit, das ist ziemlich komplex. Es geht ja nicht nur darum, wie weit das Essen transportiert wird, sondern auch um Wasserverbrauch, Bodengesundheit und darum, dass die LandwirtInnen fair behandelt werden. In vielen Reisezielen von Tansania und Zypern bis Kolumbien zeigt das TUI Field to Fork Program, wie man es besser macht. Nachhaltige Landwirtschaft auf über 50 Millionen Quadratmetern, Schulungen für Tausende von LandwirtInnen und dazu noch richtig gutes Essen. Also ja, du hast total recht, aber da sind wir dran. Deine Rebecca.
Da sind wir dran, oder? Ein TUI-Podcast über Nachhaltigkeit und die Zukunft des Reisens. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an rebecca@tui.com, Rebecca mit CC. Falls ihr mehr über Nachhaltigkeit bei der TUI erfahren möchtet, klickt auf tuigroup.com/Nachhaltigkeit. Die Antworten der interviewten Personen dieser Folge wurden mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz in Deutsch übersetzt und redaktionell geprüft. Dieser Podcast wird produziert von Bose Park Productions. Host und Redaktion Rebecca Gehrig mit Unterstützung von Magnus Hüttenbehrendt und Christian Rapp. Ein besonderer Dank geht an das Kommunikations- und das Nachhaltigkeitsteam der TUI Group. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.